Also, willkommen zu dieser ganz besonderen, tiefgehenden Analyse. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo, auch von mir. Nimm dir für die kommenden Minuten wirklich mal ein wenig Zeit, hol Tiefluft und lehn dich, wenn möglich, einfach mal zurück.
Genau, wir haben heute nämlich ein Quellenmaterial vorliegen, das uns förmlich dazu einlädt, den Fuß so ein bisschen vom Gaspedal unseres oft so hektischen Alltags zu nehmen.
Richtig. Anstatt uns heute durch schnelle Fakten oder harte Datenpunkte zu navigieren, betrachten wir ein Skript aus der spirituellen Serie Lass Jesus dein Arzt sein.
Ja, genau, der wahre Weg zur Heilung für Leib und Seele. Das ist vielen auch unter dem Namen Radio Heilstrom bekannt.
Exakt. Und um ganz präzise zu sein, wir widmen uns heute der Episode 14. Das ist der siebte Tag aus der zweiten Woche dieser Reihe.
Und das übergeordnete Thema lautet der göttliche Plan. Alles hat seinen Sinn. Unsere Mission heute ist es, ein Konzept zu erkunden, das radikal allem widerspricht, was unsere moderne Welt uns oft predigt.
Absolut. Diese stark kontroll- und leistungsorientierte Welt, in der wir ja alle leben.
Ja, genau. Es geht um diese weitreichende Vorstellung, dass rein gar nichts, also wirklich gar nichts in deinem Leben zufällig geschieht. Dass selbst das tiefste Leid, die frustrierendsten Umwege und die unerwartetsten Rückschläge einen ganz bestimmten, tief verborgenen Zweck erfüllen.
Wir wollen heute gemeinsam in diese, ja, fast schon meditative Stille dieser Texte eintauchen und diese sehr besondere Atmosphäre erfahrbar machen.
Natürlich, ohne dabei unseren analytischen Blick zu verlieren. Lass uns also mal die Perspektive wechseln. Wie würdest du denn den absoluten Grundgedanken, also den Kern dieser Quelle, zusammenfassen?
Der Kern dieses Skripts ist im Grunde eine Einladung zu einem fundamentalen, fast schon erschütternden Perspektivwechsel. Die Verfasser dieser Zeilen verstehen jedes Ereignis, absolut jede Begegnung in unserem Leben als einen präzise geführten Schritt.
Ein Schritt wohin genau?
Einen Schritt zur Rückkehr zum Licht, zur inneren Einheit. Die zentrale These, die über allem schwebt, lautet: Wer beginnt, diese unsichtbare Struktur zu erkennen, der hört unweigerlich auf, gegen das Leben anzukämpfen.
Er betrachtet die Welt also nicht mehr durch diese Linse der Angst oder der Bitterkeit.
Genau, oder des blinden Zufalls. Sondern er beginnt, das Leben mit den Augen eines tiefen, unerschütterlichen Vertrauens zu sehen. Es ist eine Haltung, die besagt, dass alles, auch das scheinbar Sinnlose, aus einer höheren Liebe gewoben ist.
Okay, lass uns das mal entpacken. Denn, und da müssen wir ehrlich sein, das ist unglaublich leicht gesagt, wenn die Sonne scheint und das Konto voll ist.
Oh ja, absolut.
Aber was bedeutet es wirklich, wenn behauptet wird, es gebe keinen Zufall? Vor allem in den Momenten, in denen das Leben uns hart trifft, wenn wir mitten in einer echten Krise stecken.
Die Quelle stützt sich hier auf sehr tiefgründige spirituelle Texte, insbesondere auf die Schriften von Bertha Dudde.
Für alle, die den Namen jetzt nicht kennen, sie war eine bekannte Figur der christlichen Mystik im 20. Jahrhundert, richtig?
Ganz genau. Sie gab an, ihre Texte durch ein, wie sie es nannte, inneres Wort zu empfangen.
Wie genau formuliert sie diesen Anspruch im Text?
Ja, bitte.
Ich lade dich ein, die Worte unabhängig von deinen eigenen Glaubenssätzen einfach mal auf dich wirken zu lassen. In der Quelle heißt es: Was euch als Zufall erscheint, ist geführt. Was euch als Leid begegnet, dient eurer Reife. In meinem Plan hat alles seinen Platz und nichts geschieht ohne meine Liebe.
Das ist ein gewaltiger Anspruch der Autoren. Wenn man sich auf dieses Weltbild einlässt, würde das dem Chaos, das wir oft empfinden, völlig die Grundlage nehmen.
Absolut. Es entzieht dem Chaos die Macht.
Aber ich muss auch zugeben, wenn man mitten in einer handfesten Krise steckt, klingt der Satz »Nichts geschieht ohne meine Liebe« für den rationalen Verstand fast schon wie eine Provokation. Das ist eine sehr natürliche Reaktion, ja.
Wie argumentiert der Text denn weiter, um diesen inneren Widerstand, den man da unweigerlich spürt, aufzufangen? Es gibt in dem Skript ja noch eine längere, sehr detaillierte Kundgabe von ihr, die Nummer 8477.
Ganz genau. Diese Kundgabe trägt den Titel »Es gibt keinen Zufall, nichts ist willkürlich«. Und hier geht der Text genau auf diesen scheinbaren Widerspruch zwischen menschlichem Leid und göttlicher Führung ein.
Das wird jetzt spannend.
Um die Tiefe dieser Botschaft wirklich unverfälscht zu transportieren, werde ich auch diesen längeren Text wortwörtlich und in voller Länge aus dem Skript vorlesen. Hör einfach genau zu, wie hier die Dynamik zwischen göttlicher Führung und menschlichem Erleben beschrieben wird.
Ich bin ganz Ohr.
Glaubt es, dass es keinen Zufall gibt, sondern dass alles göttliche Fügung ist und dass sich eines jeden Menschen Lebenslauf abspielt nach göttlichem Willen. Denn was auch nicht meinem Willen entspricht, das ist dann meine Zulassung, um für euch einen geistigen Vorteil zu schaffen, wenn ihr alles in der rechten Weise ausnützet. Doch ihr seid nicht einer blinden Willkür überlassen. Ein jedes Erleben während eures Lebenswandels hat seine Begründung und dienet einem Zweck. Was ihr jedoch daraus machet, ist euch selbst überlassen, weil es um die Erprobung eures Willens im Erdenleben geht. Und auf das ihr nun alles Geschehen recht auswertet, solltet ihr euch immer meinen Beistand erbeten. Und wahrlich, ihr werdet recht denken und handeln, weil ich selbst euch nicht falsch führen werde, wenn ihr euch von selbst mir anvertraut. Und so ist alles, was an euch herantritt, von mir bestimmt oder zugelassen zum Zwecke eurer Vollendung.
Wow, da stecken unfassbar komplexe theologische und psychologische Konzepte in einem einzigen Absatz.
Das stimmt, es ist sehr dicht.
Vor allem dieses eine Wort sticht da für mich sofort heraus: Zulassung. Der Text sagt ja nicht, dass alles Schlimme aktiv von Gott gewollt ist, sondern dass es zugelassen wird. Das ist ein massiver Unterschied, wenn wir über Leid sprechen.
Was hier faszinierend ist, ist genau diese feine, aber extrem bedeutsame Unterscheidung, die der Text vornimmt. Es wird rigoros unterschieden zwischen dem direkten Willen und der eben erwähnten Zulassung.
Das heißt, nicht alles ist ein idealer, gewollter Zustand.
Richtig. Im Kontext dieser spirituellen Tradition bedeutet das, nicht alles, was geschieht, ist von einer höheren Macht aktiv gewollt. Gerade wenn wir an Schmerz, Krankheit oder Unrecht denken. Aber es wird eben zugelassen.
Und diese Zulassung passiert laut dem Text nicht aus einer Laune heraus?
Nein, nicht aus Laune oder Willkür, sondern immer mit dem Ziel, uns einen geistigen Vorteil zu verschaffen, sofern wir es richtig nutzen.
Gleichzeitig wird der freie Wille des Menschen ja enorm betont. Was ihr jedoch daraus machet, ist euch selbst überlassen, heißt es dort, klipp und klar.
Ganz genau. Es ist also kein fatalistisches, alles ist vorherbestimmt und du bist nur eine machtlose Marionette. Es beschreibt das Leben vielmehr als eine ständige Erprobung des eigenen Willens innerhalb eines schützenden, übergeordneten Rahmens.
So. Was bedeutet das nun alles, wenn wir versuchen, diese archaische Sprache in unseren modernen Verstand zu übersetzen?
Das ist die entscheidende Frage.
Wenn wir das mal rein psychologisch betrachten, erinnert das stark an das Konzept der Resilienz oder an das, was die moderne Psychologie posttraumatisches Wachstum nennt. Was die Mystiker hier als Erprobung des Willens oder Zwecke eurer Vollendung bezeichnen, ist im Grunde die Fähigkeit des Menschen, selbst dem tiefsten Schmerz noch einen Sinn abzuringen.
Sehr gut zusammengefasst. Wenn wir diese Perspektive wirklich annehmen, ändert sich unsere Reaktion auf den Alltag dramatisch.
Es geht darum, die nackte Existenzangst zu verlieren. Wenn ich glaube, dass das Universum kalt, chaotisch und gleichgültig ist, dann bin ich ein permanentes Opfer der Umstände.
Ein Opfer des reinen Zufalls, ja?
Wenn ich aber dieser Philosophie folge, dass selbst die dunkelsten Schatten eigentlich Werkzeuge sind, um mich wachsen zu lassen, dann entsteht dort ein kognitiver Freiraum, ein Sinn, wo vorher vielleicht nur pure Frustration war.
Und genau an diesem Punkt belässt es das Skript ja nicht nur bei Bertha Dudde. Es bringt noch eine weitere Perspektive ein, um diesen Sinn in den Schatten zu beleuchten. Wir wechseln im Text zu den Aussagen von Bruno Gröning.
Richtig. Bruno Gröning, ein bekannter deutscher Geistheiler der Nachkriegszeit, der bis heute eine große Anhängerschaft hat. Er schlägt in exakt dieselbe Kerbe.
Ja, und auch hier ist es wichtig, den genauen Wortlaut der Quelle zu hören, um die Kraft der Aussage zu spüren. Gröning wird in der Episode mit folgenden Worten zitiert: Alles, was geschieht, dient der Entwicklung des Menschen. Es gibt keinen Zufall, nur Führung.
Ein sehr klares Statement.
Und weiter sagt er, was das Ganze noch etwas zuspitzt: Gott führt niemals falsch, der Mensch sieht nur nicht weit genug.
Der Mensch sieht nur nicht weit genug. Das sitzt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass das Skript hier ein sehr klares, historisches und spirituelles Muster aufzeigt. Die Autoren ziehen ganz bewusst Zitate von weiteren historischen Vordenkern heran.
Um zu belegen, dass dieses tiefe Vertrauen in einen verborgenen Sinn absolut keine Einzelmeinung ist.
Exakt, es zieht sich durch Jahrhunderte. Das Skript beginnt bei Thomas von Kempen, einem der einflussreichsten Mystiker des Mittelalters. Er wird zitiert mit den Worten: Wer Gottes Hand erkennt, findet Ruhe in allem, was geschehen ist.
Dann springt der Text zu dem spanischen Mystiker des 16. Jahrhunderts Johannes vom Kreuz. Der greift diesen Gedanken der unbequemen Entwicklung grandios auf. Er sagt, Gott führt die Seele durch Wege, die wir nicht wählen würden, damit sie wird, was sie nicht wäre.
Ein wunderbares Zitat. Auch die italienische Mystikerin Luisa Picaretta wird aufgeführt. Gottes Wille webt in den Dingen etwas Gutes, selbst wenn der Mensch es erst später erkennt.
Und schließlich Derek Prince, ein bekannter Bibellehrer des 20. Jahrhunderts, der es ganz pragmatisch auf den Punkt bringt, nichts ist Zufall, alles ist Werkzeug Gottes.
Diese Einigkeit über verschiedene Epochen hinweg ist wirklich bemerkenswert.
Und genau da möchte ich dich, der uns gerade zuhört, mal direkt ansprechen. Frag dich einmal selbst, wie oft am Tag sträubst du dich gegen Dinge, die nicht nach deinem genauen Plan laufen? Wie viel Lebensenergie verlierst du, wenn du gegen Umwege ankämpfst?
Oder wenn man bitterlich auf eine Tür starrt, die sich gerade krachend vor der eigenen Nase geschlossen hat?
Genau das. Die kollektive Botschaft all dieser Zitate in unserer Quelle ist ja fast schon provokant friedvoll. Dieser ominöse göttliche Plan agiert nicht gegen dich, er ist für dich.
Er ist darauf ausgelegt, dich zu der Version deiner selbst zu machen, die du sein könntest.
Und dieser Weg erfordert eben manchmal genau die schmerzhaften Lektionen, die wir uns selbst niemals freiwillig ausgesucht hätten. Wie Johannes vom Kreuz das mit »damit sie wird, was sie nicht wäre« ausdrückt, das ist eigentlich der Kern menschlicher Entwicklung. Wir würden immer den bequemen Weg wählen. Aber auf der Couch, beim Netflix schauen, wachsen wir charakterlich eben nicht.
Das ist ein hervorragender Vergleich. Und genau deshalb bleibt das Quellenskript glücklicherweise auch nicht in dieser rein philosophischen oder theologischen Theorie hängen.
Das wäre auch etwas trocken auf Dauer.
Das Material legt extrem großen Wert darauf, dass diese hochtrabenden Konzepte in die tatsächliche Praxis umgesetzt werden. Der Teil der Episode, der explizit als Radio-Heißstrom gekennzeichnet ist, bietet konkrete, fast schon therapeutische Übungen an, um diesen oft sehr gut verborgenen Sinn im echten Leben zu entdecken.
Ja, und das ist der Moment, in dem wir uns diese Praxis mal im Detail ansehen sollten. Denn das holt die Mystik auf den Boden der Tatsachen. Es gibt dort verschiedene Stationen, die den Hörer anleiten sollen.
Lass uns direkt in die Übung Nummer 3 schauen, die den Titel »Rückblick im Licht Gottes« trägt.
Was mich hier fasziniert hat, ist, dass es eine rein introspektive Übung ist. Man soll sich eine wirklich schwere Situation aus der eigenen Vergangenheit vornehmen. Etwas, das vielleicht bis heute wehtut.
Und anstatt im Bedauern zu versinken, soll man sich 3 ganz gezielte Fragen stellen. Erstens, was hat diese Situation in mir verändert oder hervorgerufen?
Zweitens, welche Tür hat sich dadurch vielleicht erst geöffnet oder eben geschlossen?
Und drittens, wo erkenne ich rückblickend einen Schutz, auch wenn es damals nur wehtat?
Wenn wir das psychologisch betrachten, ist das ein massives Reframing-Werkzeug, oder?
Absolut. Die Quelle leitet hier im Grunde zu einer tiefen, kognitiven Umstrukturierung an. Nehmen wir an, du hast vor Jahren einen Job verloren, den du geliebt hast. Das war damals eine Katastrophe.
Ja, das fühlt sich an wie das Ende der Welt.
Genau. Wenn du nun Frage 1 anwendest, was hat das in mir verändert? Stellst du vielleicht fest, dass du dadurch Demut gelernt hast oder ein tieferes Mitgefühl für Menschen in existenziellen Nöten entwickelt hast? Die Quelle merkt hier an, dass der Sinn extrem oft genau in dieser unsichtbaren inneren Frucht liegt.
Und bei Frage 2, welche Tür hat sich geöffnet, erkennst du vielleicht, dass dieser Rauswurf die absolute Voraussetzung dafür war, dass du deinen heutigen, viel besser zu dir passenden Weg überhaupt erst eingeschlagen hast?
Und bei Frage 3 geht es um den Schutz. Vielleicht hat dich der Verlust des Jobs davor bewahrt, in ein schweres Burnout zu rutschen, weil die Arbeitslast auf Dauer toxisch war. Die Führung, so argumentiert der Text, findet meistens in diesen völlig unerwarteten Umwegen statt. Umwege, die wir im Moment des Geschehens einfach nicht überblicken können.
Hier wird es wirklich interessant. Denn nach diesem klärenden Blick in die Vergangenheit geht das Skript über in die Gegenwart. In eine Übung namens »Die Technik der Umdeutung im Glauben«.
Eine sehr kraftvolle Übung.
Diese Übung fasziniert mich besonders, weil sie nicht nur auf Gedanken basiert, sondern die pure Stille als aktives Werkzeug nutzt. Der Ablauf ist folgender. Man wählt eine aktuelle Sache im Leben, die man gerne anders hätte. Einen Konflikt, eine Krankheit, eine Blockade.
Dann spricht man innerlich den Satz Vater, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, dass du mich liebst. Zeige mir deinen Sinn in dieser Situation.
Und dann kommt etwas Entscheidendes. Das Skript verlangt hier ausdrücklich 10 bis 20 Sekunden absolute Stille. Man soll einfach nur warten. Nichts erzwingen. Keine Lösung herbeidenken.
In dieser Stille soll man dann lauschen und fragen, was möchte Gott mir dadurch lehren? Oder was möchte Gott in mir heilen?
Diese 10 bis 20 Sekunden Stille sind faszinierend, weil sie als eine Art Musterunterbrechung fungieren. Wenn wir ein Problem haben, rattert unser Gehirn sofort los. Wir suchen Schuldige, wir suchen Fluchtwege.
Die Stille zwingt den Geist, diesen Panikmodus zu verlassen. Und die Fragen, die man dann stellen soll, drehen die Perspektive komplett um. Anstatt zu fragen, warum passiert mir das, fragt man, wozu dient mir das?
Sind es alte Wunden, die geheilt werden wollen? Ist es falscher Stolz, der gerade abgebaut wird? Es ist der bewusste Wechsel von der passiven Opferrolle hin zu einer Haltung des aktiven, neugierigen Lernens aus dem eigenen Schmerz.
Um das noch greifbarer zu machen, stellt das Skript in Übung Nummer 5 ein Konzept vor, das sich die drei Türen nennt.
Ich finde, das ist das stärkste mentale Modell in der gesamten Episode. Es ist eine Schablone für akute Krisen. Wenn du vor einem Problem stehst, sollst du dir drei Türen vorstellen. Ich erkläre das mal an einem ganz profanen Beispiel.
Gerne.
Stell dir vor, du hast monatelang auf eine Beförderung hingearbeitet. Und heute erfährst du, dein Kollege hat den Job bekommen, nicht du. Tür 1 ist das Sichtbare. Das ist der rein menschliche, logische Blick. Was passiert rein äußerlich? Die Faktenlage lautet, du hast den Job nicht, du kriegst nicht mehr Geld, dein Kollege hat gewonnen. Punkt.
Genau.
Und wenn wir bei Tür 1 stehen bleiben, entsteht sofort Verbitterung. Deshalb zwingt dich das Konzept, zu Tür 2 zu gehen, das Innere. Hier fragst du dich,
was bewirkt diese konkrete Situation in meinem Herzen?
Welche Emotionen, Ängste oder auch Charakterzüge werden gerade schonungslos aufgedeckt?
Vielleicht merkst du, dass dein Selbstwertgefühl ungesund stark an diesem Jobtitel geknüpft war. Dein Ego ist gekränkt, vielleicht spürst du Neid. Tür 2 ist der Ort der inneren Reinigung, wo das ans Licht kommt, was vorher bequem im Verborgenen lag.
Und dann, und das ist der absolut schwierigste Schritt, kommt Tür 3, das Göttliche. Was könnte hier auf einer viel tieferen, verborgeneren und vor allem langfristigen Ebene geschehen?
Das Skript macht hier eine sehr realistische und wichtige Einschränkung. Es sagt klipp und klar, dass sich diese dritte Tür oft erst dann wirklich zeigt, wenn der Mensch bereit ist, die absolute Kontrolle loszulassen. Wenn er aufhört, die Situation nach seinem eigenen Willen formen zu wollen.
Um bei unserem Beispiel zu bleiben, vielleicht ist Tür 3 die Erkenntnis, dass du in dieser Firma ohnehin keine echte Zukunft hast und dieser Schmerz der finale Auslöser ist, dich endlich selbstständig zu machen. Aber das siehst du erst, wenn du aufhörst, der Beförderung hinterher zu trauern.
Dieses Loslassen ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt der gesamten Philosophie dieser Texte. Und weil die Autoren genau wissen, dass das Loslassen wahrscheinlich der härteste Teil für die menschliche Psyche ist, gibt die Quelle noch eine kleine, aber sehr mächtige Alltagsübung mit.
Es ist eigentlich nur ein einziger kurzer Satz, den man sich wie ein Mantra mehrmals am Tag bewusst machen soll, besonders in Stressmomenten.
Der Satz lautet: Herr, ich nehme an, was du zulässt. Ich vertraue deinem Plan.
Die Prämisse hier lautet, dass dieser einfache Satz den inneren Widerstand sofort spürbar weicher macht und dass daraufhin Frieden folgen kann.
Es geht in diesem Ansatz definitiv nicht darum, alles toll zu finden, was passiert. Schmerz bleibt Schmerz. Es geht vielmehr darum, den permanenten, zermürbenden Kampf gegen die Realität aufzugeben.
Wenn wir all diese Fäden, die wir heute aus dem Quelltext gezogen haben, zusammenführen, dann sehen wir ein sehr klares, kohärentes Bild. Das ultimative Ziel der Texte, die wir heute betrachtet haben, ist nicht, dass wir jedes kleine Detail des kosmischen Sinns sofort mit unserem Verstand erfassen. Das ist oft schlichtweg unmöglich.
Das Ziel ist es, den Plan in Frieden anzunehmen, auch im völligen Nichtverstehen. Es geht um inneren Frieden, nicht um die intellektuelle Durchdringung aller Geheimnisse des Universums.
Das fasst es perfekt zusammen. Wenn man sich wagt, davon auszugehen, dass unser Leben, unsere Rückschläge und unsere vermeintlichen Zufälle aus einer höheren, wohlwollenden Absicht gewoben sind, dann ändert sich die innere Resonanz auf die Welt.
Das Herz kann ruhig werden, selbst wenn der Sturm um uns herum tobt.
Damit nähern wir uns auch dem formalen Abschluss der Quelle, die uns heute als Grundlage diente. Das Skript schließt mit einem sehr sanften Segen, der diesen angestrebten Frieden noch einmal zuspricht. Außerdem markiert diese Episode 14 den inhaltlichen Abschluss der zweiten Woche der Serie zum Thema der göttliche Wille und die innere Führung.
Es wird auch direkt ein Ausblick gegeben auf das, was in der darauffolgenden dritten Woche behandelt wird. Das nächste große Thema lautet dort Heilung durch Liebe und Vergebung.
Um unsere Quellenangaben noch transparent zu vervollständigen, in dem Originalskript wird abschließend erwähnt, dass die begleitende Hintergrundmusik der Originalquelle von Kevin MacLeod stammt. Die Titel lauten Deep Relaxation und At Rest, veröffentlicht unter einer Creative Commons Lizenz. Diese Musik wurde genutzt, um genau diesen Raum der Stille zu kreieren, den wir heute inhaltlich erkundet haben.
Das wirft am Ende dieses meditativen Deep Dives eine wichtige Frage auf. Einen Gedanken, den du jetzt direkt in deinen Alltag mitnehmen kannst. Stell dir für einen kurzen Moment vor, du würdest ab genau diesem Moment ab jetzt jede noch so kleine Verzögerung, die dir heute noch begegnet, völlig anders bewerten.
Jede noch so kleine Störung deiner Pläne würdest du als eine exakt auf dich zugeschnittene, unsichtbare Schutzmaßnahme betrachten. Oder als eine feine, notwendige Lektion für dein inneres Wachstum.
Wie würde sich deine körperliche und emotionale Reaktion auf das nächste, unerwartete Ereignis, das gleich nach dieser Analyse in deinem Leben passieren, verändern? Wenn der Zug plötzlich Verspätung hat, wenn ein erhoffter Anruf nicht kommt, wenn dir buchstäblich etwas zu Bruch geht. Was, wenn all das kein nerviger Zufall ist, sondern hochpräzise Führung?
Das ist ein wunderbarer, sehr tiefgehender Gedanke, den wir genauso stehen lassen wollen, um ihn in die Stille mitzunehmen. Nimm dir die Zeit, das für dich im Alltag nachklingen zu lassen. Ich verabschiede mich ganz herzlich bei dir aus dieser heutigen, sehr ruhigen und meditativen Entdeckungsreise. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich darauf eingelassen hast, mit uns gemeinsam in diese außergewöhnliche Perspektive des absoluten Vertrauens einzutauchen. Bis zum nächsten Mal.